Der Predigttext am heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, dann soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Türe geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. Soweit diese Worte Jesu in der Bergpredigt. Wir Menschen haben ein ziemlich eingeschränktes Sehvermögen. Wer schon mal in einer Neumondnacht im Wald unterwegs war, der weiß, wie pechschwarz Dunkelheit sein kann. Es ist manchmal so, dass man die sprichwörtliche Hand vor Augen nicht mehr erkennt. Und ehe man sich versieht, wenn man da so im Wald unterwegs ist und nicht unheimlich aufpasst, hat man unfreiwillig den nächsten Baum geküsst. Wer wie ich auf die segensreiche Erfindung der Brille angewiesen ist, der erlebt das in abgemilderter Form auch tagsüber. Ist die Brille weg, sinkt, zumindest bei mir jedenfalls, das Sehvermögen beträchtlich. Eine interessante Erfahrung, damit unterwegs zu sein. So einigermaßen komme ich ja durch. Also ein Auto kann ich schon von einem Baum oder einem Menschen unterscheiden. Aber wenn gute Bekannte einem auf der Straße erst auf die Schulter tippen müssen, einem also ganz nah vor Augen stehen, damit man sie erkennt, das ist schon eine bemerkenswerte Erfahrung. Hast du mich gar nicht gesehen? In unserem Textabschnitt beschreibt Jesus den Vater im Himmel mit einem erstaunlichen Sehvermögen. Gott hat die beeindruckende Fähigkeit, Dinge zu sehen, von denen andere Menschen gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt. So verborgen sind sie. Im ersten Satz mahnt Jesus, auf der Hut zu sein vor einer Gerechtigkeit, einer Frömmigkeit, so übersetzt Martin Luther es, deren wichtigstes Ziel darin besteht, von anderen gesehen zu werden. Jesus redet hier übrigens nicht zu Pharisäern und auch nicht zu Heiden, sondern er redet ausdrücklich zu seinen Jüngern. So wird es am Anfang der Bergpredigt eingeleitet. Er versammelt seine Jünger um sich. Da haben auch noch andere zugehört, aber Adressaten waren seine Jünger. Jesus kennt das menschliche Herz gut. Wir stehen in der Gefahr, unsere Gerechtigkeit, unsere Frömmigkeit zur Schau zu stellen. An Politikern wird das ja manchmal kritisiert. Sie versuchen sich selbst als die Besten und die Kompetentesten zu verkaufen. Nur mit ihnen ginge es bergauf. Nur ihre Partei hätte die beste Politik. Der Drang Sich darzustellen ist den Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt, aber es steckt uns in den Knochen seit Adam und Eva. Wir wollen wer sein. Wir wollen etwas gelten. Und wir wollen das andere mitkriegen, was wir können und was wir leisten. Den ersten Menschen waren bekanntlich zwei Dinge versprochen worden. Erstens, ihr werdet sein wie Gott. Und zweitens, interessanterweise, eure Augen werden aufgetan. Das heißt, bisher gibt es vieles, was euch verborgen ist, offensichtlich. Und offenbar will jemand den Daumen draufhalten, dass ihr nicht genug seht, dass es verborgen bleibt. Aber ihr könnt viel mehr zu sehen kriegen. Eure Augen werden aufgetan. Ihr werdet endlich richtig sehen. Ihr werdet endlich den Durchblick haben. Die Weltgeschichte zeigt, wohin das geführt hat. Ihre Augen wurden aufgetan. Sie bekamen Durchblick. Aber wie erschraken Adam und Eva auf einmal, als sie plötzlich wahrnahmen, wir sind nackt. Wenn wir das symbolisch verstehen, und das liegt durchaus mit drin im Text, dann heißt das ohnmächtig, hilflos, bloßgestellt. Herausgefallen aus der Beziehung mit Gott sind wir ohnmächtig, hilflos und bloßgestellt. Eben nackt. All dessen entkleidet, mit dem man andere beeindrucken könnte. Dessen, das sie vorher schützte. Auch voreinander schützte. Herausgefallen aus der Beziehung mit Gott gab es diesen Schutz auf einmal nicht mehr. Es tut uns Menschen nicht gut, wenn wir einander durchschauen. Wer einen anderen durchschaut, kann in die Gefahr kommen, Macht über ihn ausüben zu wollen. Es kann zum Stolz verleiten, andere zu durchschauen und einzuordnen. Es ist besser für uns, wenn ein anderer Mensch immer ein Stück Geheimnis bleibt. Das sollte uns vor Hochmut und vor vorschnellem Urteil bewahren. Und es hilft zur Demut, einzugestehen, ich kann den anderen letztlich nicht beurteilen. Kann sein, dass er in meinen Augen, in meinen persönlichen Augen, viel falsch macht. Das bewahrt mich nicht davor, dass ich in den Augen anderer viel falsch mache. Die ersten Menschen erschraken, als sie sahen, dass sie bloßgestellt waren. In 1. Mose 3 heißt es dann, interessanterweise als weitere Folge, sie machten sich Schurze, sie machten sich Schutzhüllen, um sich voreinander zu verbergen. Sie versuchen aus eigener Kraft zu retten, was noch zu retten ist, nachdem ihre Augen aufgetan waren. Aber im Grunde war nichts mehr zu retten. Und seither ist es ein Zug in uns Menschen, uns bestmöglich darstellen zu wollen. Und nun wieder Sprung zurück zu dem, was Jesus hier sagt. Er sagt, legt euch nicht eine äußerliche Form von Gerechtigkeit an, die es nur darauf abzielt, andere Menschen zu beeindrucken. Tatsache ist, ihr habt eure ursprüngliche Gerechtigkeit, eure ursprüngliche Gottesbeziehung verloren. Am letzten Sonntag war die Rede davon, es gibt nur eine Möglichkeit, unsere Gerechtigkeit zu erlangen, nämlich Hunger und Durst danach zu haben. Nur Gott kann sie uns schenken. Der Gott, dem Adam und Eva damals als Erste den Stuhl vor die Tür gesetzt haben und gesagt haben, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Nur Gott kann sie uns schenken und er tut das, indem er die zerbrochene Beziehung zwischen sich und uns wieder heilt. Durch Jesus, wir hörten es in dem Text vorhin schon, durch Jesus bringt er die Grundbeziehung unseres Lebens in Ordnung. Er ist unser Vater und wir sind seine Kinder um Jesu willen. Wir sind seine Kinder. Ein elementarer Teil im Leben von Kindern ist das Wissen und die Erfahrung, das Erleben, ich werde gekannt. Ich werde gekannt. So identifizieren sich Kinder. Und in der Sprache der Bibel heißt, ich werde gekannt, automatisch, ich werde geliebt. Ein befreundetes Ehepaar erzählte von ihrer kleinen Tochter. Es ging darum, in der Situation, dass sie mit ihr übten, ihren Namen und ihre Adresse zu sagen, falls, was man ja nicht hoffen wollte, sie sich mal verlaufen sollte oder irgendwie abhanden kommt. Dieses Spielchen kennen Eltern von kleinen Kindern sehr gut. Wie heißt du? Antwort der Kleinen: Rita. Und wie weiter? Huber. Und wo wohnst du? Und die Antwort von Rita im Ton tiefster Überzeugung: zu Hause bei Mama und Papa. Darum geht es. Ich gehöre nach Hause. Und zu Hause ist da, wo Mama und Papa sind, wo meine Geschwister sind, wo man mich kennt und liebt. Ein kleines Kind, das in einem Kaufhaus verloren gegangen ist, weint nicht danach, ich will in die Bahnhofstraße 5 gebracht werden, sondern es weint nach seiner Mama. Kinder leben davon, dass jemand sie kennt und liebt. Und genau das ist die Urgerechtigkeit, die Gott uns in seiner Liebe schenkt. Er nimmt uns als seine Kinder an. Wir können nichts dazu tun. Nichts. Außer einem. Eingestehen, dass ich aus mir selbst heraus ein Sünder bin vor Gott. Einer, der diese Ursprungsbeziehung verloren hat. Und alles, womit ich mich heute ausstaffiere, um andere zu beeindrucken, ist in den Augen Gottes nutzlos, wertlos. Vielleicht bin ich ein intelligenter Sünder. Und mit Sünder ist kein moralisches Urteil gemeint an dieser Stelle, sondern ich habe die Ursprungsbeziehung verloren. Vielleicht bin ich ein intelligenter Sünder, mit einer guten Ausbildung, mit beeindruckenden Fähigkeiten, aber eben ein Sünder, der diese Ursprungsbeziehung verloren hat. Und dieses Eingeständnis, Jesus sprach von Hungern und Dürsten, anders formuliert, dieses Eingestehen, ist der Schlüssel zur Heilung der Beziehung mit Gott. Das Gegenteil davon wäre, dass ich mir ein selbstgebasteltes Mäntelchen umhänge, wie die Schürze, die Adam und Eva sich machten. Jesus warnt vor einer zur Schau gestellten Selbstgerechtigkeit. Die hat ihre Wurzel nicht in einer geheilten Beziehung mit Gott. Wenn meine Beziehung mit Gott geklärt ist, und das muss immer wieder passieren, das habe ich einmal grundsätzlich getan und Gott mit mir, aber es muss immer wieder passieren im Laufe meines Lebens, im Laufe meines Alltags. Wenn meine Beziehung mit Gott geklärt ist, dann kann ich ein Verhalten einüben, das dem Verhalten Jesu ähnlicher wird. Die Beziehung zu meinem Vater fängt an, mich zu prägen. Ein kleines Kind schaut Vater und Mutter an und beginnt, sie nachzuahmen. Kinder gucken ab, wie ihre Eltern sind, und sie imitieren deren Verhalten. Daraus kommen ja dann manchmal so amüsante, neunmal kluge Sprüche, die ein Kind in diesem Alter noch gar nicht wissen kann, aber es irgendwo gehört hat von irgendeinem Erwachsenen. Wenn die Beziehung zwischen meinem Vater im Himmel und mir geklärt ist, dann kann ich ihn anschauen. Und dann, so heißt es im 2. Korintherbrief, werde ich verwandelt in sein Bild. Adam und Eva wollten Gott nicht mehr anschauen. Sie wollten selber Durchblick haben. Wir brauchen Gott nicht. Wir brauchen dieses Anschauen des Vaters nicht. Wir kriegen das alleine hin. Wenn die Beziehung zwischen Gott und mir geheilt ist, dann kann ich ihn anschauen und ich werde verwandelt in sein Bild. Je intensiver ich ihn anschaue, desto größer ist die Chance, dass ich anfange, etwas von seinen Wesenszügen wiederzuspiegeln. Einem Kind braucht man nicht zu sagen, dass es seine Eltern anschauen soll, um zu lernen. Das macht es automatisch. Nur wir Erwachsenen haben da Schwierigkeiten. Wir ahnen im tiefsten Grunde unseres Herzens, dass wir nackt sind. Aber wir wollen das nicht wahrhaben. Und darum fangen wir an, Feigenblätter der eigenen Gerechtigkeit zu sammeln und uns dahinter zu verstecken. Und dann fließt unser Verhalten nicht mehr aus der Beziehung mit dem Vater. Wir leben nicht deshalb fromm und christlich, um es mal so zu sagen, weil wir das beim Vater im Himmel abgeschaut haben, sondern weil wir Eindruck machen wollen bei anderen, bei Gott, vielleicht sogar bei uns selbst. Der größte Lohn, die größte Anerkennung allerdings für ein seelisch gesundes Kind ist es, wenn es von seinen Eltern in den Arm genommen wird und gelobt wird. Ich war bei einer Familie eingeladen, als eins der Kinder gerade aus der Schule kam. Mittagszeit. Freudestrahlend kam das Kind rein und berichtete: Schau mal, Mama, was ich in der Schule gemalt habe. Und in der Klassenarbeit habe ich dieses Mal sogar eine 2 geschafft. Die Mutter, die gerade im Gespräch mit mir war, stand auf, wandte sich ihrem Kind zu, nahm das Kind in den Arm und sagte: Toll gemacht. Ich freue mich mit dir und ich bin stolz auf dich, mein Kind. Und man konnte in diesem Moment fast sehen, ich saß ja nur noch als Zuschauer dabei, man konnte in diesem Moment fast sehen, wie das Kind um ein paar Zentimeter wuchs. Wir Erwachsenen haben diese natürliche Offenheit, die dieses Kind zu Hause kannte, verloren. Auf der einen Seite berechnen wir unser Tun darauf, dass wir Anerkennung bekommen. Das beobachtete Jesus schon bei den Pharisäern seiner Zeit und er spricht sie auch darauf an. Auf der anderen Seite geben wir uns dann im Gegenteil ganz bewusst bescheiden, als käme es doch auf uns überhaupt gar nicht an. Und denken im Stillen: Ach, wie gut, dass ich weiß, wie man alles richtig machen müsste, dass ich den Durchblick habe. Mich fragt zwar keiner, leider, Aber es ist ja schon mal eine Genugtuung, dass ich weiß, wie es alles richtig sein müsste. Das könnte ja auch von anderen mal honoriert werden. Eigentlich. Gestehen wir uns doch ein, dass wir Lob und Anerkennung haben möchten, dass wir sie brauchen, und holen sie uns dann bei der richtigen Adresse, bei dem, der nach den Worten Jesu dahin sieht, wo kein Mensch etwas mitbekommt. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, eure Frömmigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, zur Schau stellt. Anders gefragt, was würdest du von Herzen tun für andere, für die Gemeinde, für Jesus, wenn niemand etwas davon mitbekommt? Wenn Menschen dir nie dafür Anerkennung zollen werden, was würdest du tun? Zu was wärst du bereit? Ohne bei passender Gelegenheit in einem geeigneten kleinen Kaffeekränzchenkreis demütig darauf hinzuweisen, was du alles schon so selbstlos getan hast, nur in der Masse hat es ja überhaupt keiner gemerkt und gar keiner mitbekommen. Und nur ein bisschen dankbar könnten ja alle anderen dir sein. Was würdest du tun? Jesus sagt hier ziemlich schlicht, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder fließen Almosen, Gebet und Fasten, also anders gesagt heute mein Einsatz für Gott und für Menschen, entweder fließen die aus einer geheilten Beziehung mit Gott, und von dem, was ich tue, erfährt vielleicht zeitlebens nie ein Mensch. Aber da ist Gott mit einem unglaublichen Sehvermögen, und ihm entgeht nicht, was ich im Stillen getan habe. Und der größte Lohn für ein Kind des Vaters im Himmel ist, wenn es von ihm gelobt, gesegnet und beschenkt wird. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, so Jesus, ist mein Tun so zu berechnen, dass andere mir Anerkennung zollen für das, was ich tue. Und für den Fall sagt Jesus sehr lapidar, euer Lohn bei Gott ist dahin. Jesus sagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr euch nicht eure eigenen Feigenblätter sammelt, um eure Nacktheit zu überspielen. Wer damit beschäftigt ist, dem kann Gott seine barmherzige, liebende Gerechtigkeit nicht mehr schenken. Wer damit beschäftigt ist, dem kann Gott, bildlich gesprochen, nicht mehr in die Augen schauen, im Verborgenen. Und dem kann Gott nicht mehr im Verborgenen, in der Kammer, die für unsere Seele so wichtigen und heilsamen Worte zusprechen. Gut gemacht, mein Kind, ich habe dich so lieb und ich freue mich über dich. Und es ist gut genug, wenn wir beide wissen, was du getan hast. Jesus weiß, dass wir unter erheblichem Stress stehen, wenn wir unser Tun und Verhalten darauf berechnen müssen, dass wir von anderen anerkannt und gelobt werden. Auch in der Gemeinde kann es solchen Stress geben. Und darum mahnt Jesus hier, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, eure Frömmigkeit, dass ihr sie nicht von den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Euer Lohn bei Gott ist dahin und Stress habt ihr obendrein. Tu das, was du tust, freiwillig und im Verborgenen. Berechne es nicht so, dass andere es sehen sollen, Lass keinen etwas davon wissen. Tu es, weil Gott dir seine Gerechtigkeit jeden Tag schenkt und zwischen dir und ihm jeden Tag immer wieder alles in Ordnung bringt. Wenn das der tiefste Antrieb für deinen Einsatz in Gemeinde und Welt ist, dann wirst du irgendwann, irgendwie die überraschende Entdeckung machen, der Vater im Himmel sieht sogar in das Verborgene hinein, wo du gedacht hast, das bekommt nie jemand mit. Und er wird dich belohnen, so wie Eltern ihr Kind belohnen, wie ein barmherziger, liebender Vater. Und diese Anerkennung, dieser Lohn, der wird dir mehr bedeuten als alle Anerkennung und Belobigung, die Menschen einem jemals bieten können. Amen. Wir werden gleich ein Lied hören, mit Bildern unterlegt, hier vorne auf der Leinwand sehen, dessen Text leider in Englisch ist, darum werde ich ihn einmal in Deutsch sagen. Er ist dann allerdings in Untertiteln auch nochmal eingeblendet. Und er fasst das eigentlich zusammen, bringt das auf den Punkt, was Jesus uns hier an dieser Stelle sagen möchte. Only one, für ihn allein. Es ist eine so große Versuchung, für den Applaus der Menschen zu leben. Aber ich will dieser Lüge nicht verfallen, weil ich weiß, dass es keine lobenswerte Sache ist. Um das Wichtigste nicht aus den Augen zu verlieren, hing ich mir einen Merksatz an die Wand. Der Merksatz ist nichts Besonderes, aber er bringt alles auf den Punkt. Und der Merksatz sagt, es genügt mir, ihm allein zu dienen, ihm zu gefallen. Ist alles, was zählt, wenn alles vorbei ist. Und das ist mein Gebet. Wenn das Rennen vorbei ist, will ich hören, gut gemacht, von ihm allein. Wenn das Streben nach Anerkennung anfängt, in mir Überhand zu gewinnen, dann muss ich einfach nur meinen Blick richten auf Menschen, die selbstlos dienen. Und sie dienen nicht für Ruhm und sie rechnen nicht auf. Es ist ein Merksatz auf ihre Herzen geschrieben. Ein Merksatz, der mir bekannt ist. Es genügt mir, ihm allein zu dienen. Ihm zu gefallen ist alles, was zählt, wenn alles vorbei ist. Und das ist mein Gebet. Wenn das Rennen vorbei ist, will ich hören, gut gemacht, von ihm allein. In der nahen Zukunft, wenn die Massen verblassen, werde ich allein vor meinem Herrn stehen. Und dann sehne ich mich, ihm zu sagen, ich bin überglücklich, dir allein zu dienen. Das ist es, wofür ich geschaffen wurde, seit meiner Geburt. Und es ist mein Lied, wenn ich mich vor deinem Thron verneigen werde. Ich liebe es zu hören, gut gemacht, von ihm allein.